Also man lebt eigentlich die Partitur mit einer, wie mit einer Ehefrau. Und es gibt immer wieder neue Erfahrungen und neue Dinge, die man, neue Erkenntnisse. Und das ist etwas, was mich selber eigentlich so erstaunt und fast erschüttert auch, gell? Man lebt mit der Partitur, man weiß genau, wo was steht.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich fange mal so an. Vorarlberg, 9 Kinder, der Vater Briefträger, barfuß durch die Wälder und Wien war mehrere Welten entfernt. Inzwischen ist Manfred Honeck einer der bekanntesten Dirigenten der Welt. Seit fast 2 Jahrzehnten ist er in Pittsburgh am Pult des Pittsburgh Symphony und er betet vor Konzerten und sagt, der Dirigent ist eigentlich gar nicht der Wichtigste. Das wollen wir mal sehen und darüber wollen wir reden unter anderem. Erstmal aber grüß Gott in die Nähe von Salzburg, Manfred Honeck.
Ich grüße Sie sehr herzlich aus Salzburg.
Ich fange mal mit dem Aktuellen an. Ihr Vertrag in Pittsburgh ist jetzt verlängert worden. Sie laufen da auf diesem Posten bis 2033, ein Vierteljahrhundert. Dann werden Sie 75 sein. Und Sie haben selbst mal gesagt, soweit ich das gesehen habe, das sei dann wahrscheinlich Ihr letztes Engagement als ein Chefdirigent. Wenn Sie das jetzt so laut vor sich hinsprechen, wie fühlt sich das an?
Mit Dankbarkeit möchte ich hier auch da diese Zeit reflektieren. Ich hatte ja schon mehrmals dem Orchester angeboten, dass sie einen anderen Chef suchen.
Und die wollten natürlich nicht.
Sie haben mich immer wieder gebeten, dass ich wieder erneuere. Ich erinnere mich an einen Moment 2020, als plötzlich ein Orchestermusiker mich gefragt, wir müssen dringend mit Ihnen sprechen. Das war auf einer Tournee. Dann kam ich da in ein Zimmer hinein, und dachte, oh, gibt's da vielleicht Probleme oder so, ne? Und dann haben sie die Tür geschlossen und haben gesagt, das Maestro, we want you to consider to extend, you know. Und sie wussten, dass ich damals eigentlich, und das ist auch meine große Einstellung immer wieder, dass man nicht so lange sein muss als Music Director, wenn es aber noch viele Dinge gibt, die einem auch interessieren, dann kann man durchaus weitermachen. Aber es muss immer auf Gegenseitigkeit basieren. Also, dass ich jetzt verlängere, ohne das Ja-Wort des Orchesters und der Musiker und des Managements, das würde ich nie machen. Also, deswegen sage ich auch mit großer Dankbarkeit, schaue ich da zurück und ich freue mich auch, dass diese Freundschaft und diese künstlerische Interesse, die wir und Achtung, die wir gegenseitig haben, dass die gewachsen ist. Und ich habe das Gefühl, wir können uns nach wie vor sehr viel erzählen. Und das ist einerseits für mich auch erstaunlich, denn ich bin doch ein Dirigent, der vielleicht im Orchester manchmal auf die Füße tritt, wenn es notwendig ist, ja, wenn also der durchaus im Detail arbeitet. Und das ist ja nicht für jeden immer ein schön, wenn man 100-mal sagen muss, kleinen Moment, darf ich mal das ausschalten, 100-mal sagen muss, Moment, das ist zu früh, das ist zu spät oder da machen wir eine andere Phrasierung oder so. Nicht? Also als Dirigent kritisiert man ja die ganze Zeit, nicht? Das ist ja immer dasselbe, nicht? Also man muss das Orchester immer wieder zwar bei Laune halten, aber auch aufmerksam machen, in welche Richtung es gehen soll. Und das freut mich ganz besonders, dass ich in Pittsburgh hier einen Partner habe, die meine Musikvorstellung teilt und wo auch das Orchester enorm gewachsen ist. Sie können sich, bisher haben wir 46 neue Musiker seit meinem Beginn der Amtszeit engagiert. Das ist die Hälfte des Orchesters. Mhm. Und dass man da natürlich etwas Besonderes bauen kann und gerade diese Probespiele achten wir immer sehr, sehr genau darauf, dass wir die richtigen Spiele, also nicht nur technisch, ja, technisch, das ist ja, ich glaube, wir haben ja heutzutage wunderbare Instrumentalisten, die also auf einem technisch ganz, ganz hohen Niveau spielen. Aber wir haben den Luxus, dass wir dann eben auch, und da schaue ich sehr genau darauf, dass sie künstlerisch, klanglich gut in das Orchester passen. Und das, glaube ich, ist jetzt das auch, und da komme ich vielleicht jetzt zu einer Antwort auch, dass man doch die Früchte dann ernten kann.
Ich bin gespannt. Sie sind ja demnächst in Hamburg hier mit dem Pittsburgh Symphony für 2 Konzerte zur Saisoneröffnung in der Elbphilharmonie. Da werden wir ja mal miterleben, wie gut diese Chemie dann so ist. Aber ich habe noch eine Frage zu Ihrer Vorgeschichte gewissermaßen. Sie haben ja als Bratschist bei den Wiener Philharmonikern gespielt und Ihre Karriere gewissermaßen begonnen. Fehlt Ihnen da was, dieser Innenblick aus dem Orchester heraus, den Sie jetzt ja nicht mehr haben, sondern Sie sind ja jetzt die Nase, die vorne davor steht und sagt, wo es lang geht oder wo es nicht lang geht, und man ist dann schon in einem anderen Universum unterwegs?
Absolut. Ich muss sagen, dass ich würde jedem jungen Dirigenten empfehlen, in einem Orchester zu spielen, wenn es geht. Denn dort lernt man sehr viel. Es ist eigentlich die beste Dirigentenschule. Dort sieht man dann die besten Dirigenten, gerade wenn die Philharmoniker haben, das habe ich das erleben dürfen, wie Carlos Kleiber, Karajan, Bernstein, unter denen ich spielen durfte. Das war natürlich ein ganz großes Ereignis für mich und eine ganz große Schule. Und da kann mir niemand mehr etwas erzählen, was sich im Inneren eines Orchesters abspielt. Also da, das ist eine ganz, ganz große Erfahrung, die ich da mitnehmen durfte. Und das hilft mir natürlich auch sehr viel, auch die Musiker in ihrem Moment, in dem sie jetzt spielen, zu erfahren. Denn ich habe das selber erlebt. Ich habe auch Momente gehabt, wo ich super gut drauf war, dann Momente, wo ich dann halt einfach vielleicht irgendwie nicht so gut drauf war. Und dieses Verständnis für die Musiker, wenn mal was passiert, mein Gott, es kann passieren, wenn ich aber weiß, der Musiker nimmt das sehr ernst und das wird nie wieder passieren, dann ist das für mich auch etwas Wunderschönes, und ich habe großes Verständnis für die Menschen, die, wenn sie mal Fehler machen. Mhm. Aber die künstlerische Vorgabe, die die Dirigenten damals gestellt haben an die Musiker, die möchte ich heute auch weiter pflegen. Und das ist für mich ein großes Anliegen.
Wenn ich das richtig gefunden habe, dann haben Sie 1987 das Bratschenpult gegen das Dirigentenpult getauscht mit einer Ehefrau und 3 Kindern, aber ohne festes Engagement. Das muss man ja erstmal machen und sich trauen. Hat Ihre Familie da wirklich gesagt, das ist eine super Idee, wunderbar, das machen wir sofort, oder mussten Sie längere Überzeugungsarbeit leisten?
Nein, also Überzeugungsarbeit musste ich nicht leisten. Es war übrigens 1991.
Oh, okay.
Dort wurde ich gefragt von Alexander Pereira, der damals noch Konzerthauschef war in Wien, der das Angebot hatte, die Zürcher Oper zu gehen als Direktor, und habe mich einfach eines Tages gefragt, ob ich mit ihm gehen möchte. Und im Herzen habe ich das sofort gespürt. Ich habe sofort irgendwie gemerkt, dass wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie machen. Ich kann dirigieren, aber als Hobby dann betrachten. Aber in meinem Herzen war es ganz klar, dem Moment, wo er dieses Angebot ausgesprochen hat, wusste ich schon, das wird meine zukünftige Stelle. Natürlich habe ich mir eine Bedenkzeit erbeten, 3-4 Monate, um mit meiner Familie zu sprechen. Und meine Frau war da sehr dankbar, oder war sehr, natürlich hat sich gefragt, wie wird es dann ausschauen. Aber sie hat mich vollkommen unterstützt. Und das war auch sehr schön. Die Familie hat ein Jahr in Wien gelebt, während ich in Zürich eine Wohnung gemietet habe. Denn es war ja auch für mich auch die Frage, funktioniert das überhaupt? Die Wiener Philharmoniker haben ja auch ein Jahr Karenzzeit gegeben. Also sie haben, das war auch, und sogar noch ein zweites Jahr. Da war ich sehr, sehr dankbar dafür. Denn wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich zurückgehen können in das Orchester. Aber es hat eben funktioniert, und es war auch mein Wille, die Dirigentenlaufbahn einzuschlagen. Und da habe ich große Unterstützung von meiner Familie bekommen.
Was war denn das erste Stück, das Sie auf dieser Stelle dann auf diesem Posten als Dirigent dirigiert haben, und wie sehr ging Ihnen da die Düse damals?
Ja, also ich habe da damals eine Ballettproduktion gemacht, das Mozart-Requiem in Zürich. Und das war für mich ja natürlich auch fast ein Heimspiel, würde ich so sagen. Aber trotzdem, es war ein Hineinschnuppern in eine Welt, die ich von der anderen Seite jetzt kennengelernt habe. Man darf nicht vergessen, ich habe ganze 3 Opern im Repertoire gehabt. Fledermaus, Zauberflöte und Barbier von Sevilla.
Das langt fürs Erste.
Das war, also ich fand das schon sehr risikoreich, auch für Alexander Pereira übrigens auch. Ne? Aber er hat sehr an mich geglaubt und ich habe Gott sei Dank auch diese Zeit für mich nützen können, auch andere Dirigate oder andere Opern zu dirigieren und nebenbei eben auch Gastdirigate zu machen. Und das hat sich dann so weit ausgeweitet, dass ich eigentlich auch für mich einen neuen Weg gehen konnte in ein anderes Opernhaus beziehungsweise ein anderes Konzertorchester übernehmen zu können.
Ein anderes oder ein Zitat, was ich von Ihnen gefunden habe, war schon erwähnt, der Dirigent ist nicht der Wichtigste, er wird nur wichtig gemacht. Das ist jetzt ja ein ziemlich mutiger Satz für jemanden, der diesen Job macht. Haben Sie das selber herausgefunden oder mussten Sie das schmerzhaft von jemandem erklärt bekommen?
Oh nein, nein. Also ich meine, dass wenn man im Orchester sitzt, dann weiß man auch, dass ein Dirigent auch gewisse Vorgaben hat und geben muss. Aber wir müssen doch eigentlich als Dirigent immer Diener sein. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Es ist nicht der Manfred Honeck, der dort der wichtigste Mann am Pult ist. Auch wenn dann heißt, Honeck dirigierte das und das und so weiter. Ja, das ist System, das wir heutzutage haben. Aber es ist immer noch der Mozart. Es ist immer noch Anton Bruckner, Gustav Mahler, die uns diese herrlichen Kompositionen geschenkt haben. Und ich fühle mich eigentlich immer als Diener. Ich fühle mich einfach immer als einer, der versucht, diese Musik bestmöglichst rüberzukriegen, zunächst vor dem Orchester und mit dem Orchester auch, natürlich auch vor dem Publikum. Das ist mein Ziel und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass zwar natürlich dirigiert der Dirigent und natürlich spielt das Orchester, aber ich sehe die Musiker als meine Partner. Sie sind für mich genauso wichtig wie ich selber.
Beim einen oder anderen Kollegen oder Kollegin von Ihnen habe ich nicht sofort das Gefühl, dass diese Art von Demut ganz, ganz vorne auf der Prioritätenliste ist. Wie sehen Sie das? Es gibt ja durchaus auch Dirigenten, die sagen, also wo ich bin, ist oben und alle anderen haben jetzt schön mal zu regeln, was ich möchte.
Ach ja, ich meine, es ist ein gewisses Ego, haben wir Dirigenten alle. Also das ist, aber Sie haben das Wort Demut jetzt erwähnt. Das Wort Demut ist ja Mut zum Dienen. Mut zum Dienen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man diesen Mut auch hat, dass man jetzt nicht immer seine eigene Welt als die wichtigste ansieht. Und es ist auch nicht ganz ich würde sagen, richtig auch, wenn man sich rechtfertigen will. Wenn ich mal sterbe und ich muss dem Mozart und Beethoven alles erklären, was ich da gemacht habe, der wird wahrscheinlich jeder Dirigent der Ohrfeigen kriegen von denen. Darf man ja nicht, das weiß man ja heutzutage. Aber trotzdem, es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Mut zu dienen auch praktizieren. Aber mir ist es schon klar, also wenn man auf die Bühne tritt, ist es halt eben der Dirigent, der jetzt zunächst einmal einen Applaus bekommt und dann lasse ich das Orchester immer aufstehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir Partner sind. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Mhm. Wir müssen doch zusammen, das ist beim Fußballspielen doch ähnlich, wir müssen doch einen Ball nach dem anderen zuschieben, damit wir ein Tor schießen. Und so ist es ja auch hier bei unserem gemeinsamen Konzertwesen. Wir müssen da versuchen, so gut wie möglich zu spielen in diesem Moment. Und dann funktioniert das auch. Und dann bin ich eben Partner, ja. Mhm. Und nicht unbedingt der große Macho da vorne.
Ihr Glaube ist für Sie extrem wichtig, also auch in diesem Beruf. Wie erklären Sie das jemanden, der so gar nicht glaubt und der vielleicht auch denkt, dass das auf einer Konzertbühne gar nichts zu suchen hat, mit Religion belästigt zu werden?
Also ich belästige, glaube ich, auch niemand. Also es ist mir nicht bekannt, dass ich da irgendjemand mal belästigt hätte durch meinen Glauben. Ich versuche den Glauben so zu leben, dass ich den auch hier wieder den anderen Menschen dienen kann und den anderen Menschen verstehen kann und den anderen Menschen helfen zu können, dass sie vielleicht ihren eigenen Weg noch besser und mit größerem Verständnis gehen. Wenn ich ein interpretiere, und das sage ich jetzt auch ganz offen, dann sehe ich auch sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen Religionen. Das meine ich jetzt nicht nur christliche Religionen, auch andere Religionen, die hier in der Musik verankert sind und wo man dann plötzlich das Gefühl hat, da gibt es etwas, was viel wichtiger ist. Da gibt es etwas, was sie nicht benennen können. Etwas Größeres. Mhm. Und ich spreche natürlich auch nie über den Glauben im Orchester. Mhm. Aber es hat sich nur, es war ganz interessant in Pittsburgh. Hat mich mal ein erster Geiger angesprochen und gesagt, Maestro, you pray before the concert? Ich habe gesagt, ja, das mache ich, ja, das tue ich und so. Dann habe ich gesagt, warum fragst du mich? Ja, wir fühlen das. Und dürfen wir dabei sein? Und dann habe ich gesagt, natürlich dürft ihr dabei sein, aber ich zwinge niemanden und wenn ihr das wollt. Und das hat sich dann so schön entwickelt über die Jahre. Ich hatte manchmal 50, 60 in meiner kleinen Maestro-Suite in Pittsburgh, die am Gebet vor dem Konzert teilnehmen wollten. Ganz berührend war zum Beispiel, das sage ich Ihnen jetzt auch so, Sie wissen ja, dieser Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh, ich habe da sofort ein Konzert organisiert in Memoriam of the Victims. Und da habe ich die Rabbis und die jüdische Gemeinde eingeladen und sind alle zum Gebet gekommen. Mhm. Mit Familien. Und das war so etwas Berührendes, wenn man weiß, diese Menschen in dieser Synagoge ist diese furchtbare Tat begangen worden. Und dann beten wir von diesem Memorial-Konzert. Also es war ein wirklicher bewegender Moment. Und so gibt es viele, viele Momente, wo wir vor dem Konzert zusammensitzen oder zusammenstehen und einfach Worte sprechen. Und jeder Musiker und jeder Mensch kann seine eigenen Worte. Und dieser Rabbi hat sogar in hebräischer Sprache dann gesprochen. Ne? Mhm. Das habe ich wieder weniger verstanden, aber es war sicher ein Gebet aus dem Psalm. Ne? Mhm.
Kann man denn, oder vielleicht kann man sogar fragen, darf man denn dann so jemanden wie Bruckner dirigieren, wenn man nicht gläubig ist oder womöglich, also nicht katholisch, oder ist das womöglich gar kein Problem?
Nein, also es gibt wunderbare Bruckner-Interpreten, die sich sehr, sehr auf die Musik konzentrieren und dann auch das heraussehen, wo sie eine Idee haben, das ist etwas Größeres. Vielleicht hilft es natürlich, gerade bei Gustav Mahler und bei Bruckner, sehr in diese katholische Welt einzutauchen, denn es gibt gewisse Geheimnisse, die aus diesem Verständnis des Glaubens kommen. Wenn zum Beispiel, ich sage jetzt, der letzte Satz, den Bruckner in seinem Leben fertiggestellt, war der langsame Satz, also der dritte Satz der 9. Symphonie. Und ich habe da herausgefunden, und ich frage Sie mich nicht, wie. Also auf einmal der Gedanke gekommen, ob nicht das ist Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis, die Grundlage für diesen Satz ist. Und ich war ganz erstaunt, man kann das sogar mitsingen. Die Worte, die lateinischen Worte, ja. Und dann am Schluss, dona nobis pace, ja, gib mir den Frieden. Ich war völlig weg. Also ich wusste das gar nicht, wie ich das erste Mal aufgeführt habe. Ich möchte es gar nicht mehr hören, diese Aufnahme. Aber wenn man das dann aus dem Gesang heraus, aus diesem Verständnis, dass es hier eben aus der katholischen Messe genommen worden ist, dann denke ich, dann hat es vielleicht auch eine gewisse Inspiration. Aber nochmals, es gibt fantastische Aufnahmen, fantastische Bruckner-Interpreten, die auch diese Musik und diese Gewalt, dieses Göttlichen vielleicht auch spüren, ohne zu wissen, warum es geht.
Ich möchte mal jetzt wechseln von St. Florian und Bruckner nach Pittsburgh. Sie haben diesen Job da jetzt und Pittsburgh ist als Stahlstadt bekannt, Football, Eishockey. Als Sie da hingekommen sind, was haben Sie erwartet und was hat Sie überrascht an dieser Stadt? Die ist ja nicht riesig groß, aber trotzdem eine bedeutende Metropole in der Gegend.
Absolut. Also ich meine, rein künstlerisch gesehen war es natürlich eine große Aufgabe für mich, denn wie ich wusste ja, dass Maris Janssens mein Vorgänger, unmittelbarer Vorgänger war. Lauren Mazel hat dort andere Previn und so weiter. Und die Geschichte dieses Orchesters ist so, schon etwas Wunderbares. Also für mich war das eine ganz, ganz große Aufgabe damals. Was mache ich mit dem Orchester? Wie kann ich diesen fantastischen Dirigenten nachfolgen? Das ist jetzt natürlich 25 Jahre sein wird, das wusste ich damals ja noch nicht. Das haben wir ja darüber gesprochen. Ne? Aber ich habe Pittsburgh dann als Stadt schätzen gelernt. Ich muss sagen, rein architektonisch war es jetzt nicht ganz so toll. Also man hat noch immer gemerkt, dass da, dass es eine Stahlstadt war, wo viele Menschen gearbeitet haben und in den Gruben und so weiter. Aber die Freundlichkeit der Menschen, die habe ich nirgendwo anders so schätzen gelernt wie in Pittsburgh.
Und wenn Sie da der Music Director sind seit über 2 Jahrzehnten fast. Werden Sie dann überall eingeladen? Sind Sie sowas wie, sind Sie ein Ehrenstealer geworden, inzwischen bei der Footballmannschaft? Wie geht man mit Ihnen um in einer Stadt, wenn die Stadt wahrscheinlich inzwischen weiß, das ist der Chef von unserem Orchester? Gibt es was umsonst?
Ja, ja.
Kaffee gehen oder?
Ja, ja, man wird immer angesprochen auf den Straßen. And, you're the music director und so. Und das ist uns sehr freundlich. Oder Taxifahrer. Oh, I was in the symphony. I loved this. Und so weiter. Und selbst dann arme Menschen gibt es natürlich überall auch. Das in Pittsburgh auch. Ich habe mal einen Bettler etwas gegeben und so. Dann, das war direkt vor der Heinz Hall, nicht? Und ich habe den gefragt, ja, wollen Sie mal kommen, interessieren Sie sich für klassische Musik? Und sagt er, ja. Und ich würde so gerne mal The Dream of Chirontius hören. Was? Der hatte fast keine Hosen an und verdreckt und das war so fürchterlich. Dann redet der über Dream of Chirontius. Also ich meine das von Elgar und das hat mich total imponiert. Also da habe ich gemacht, urteile nie über Menschen. Ja, man weiß nie, was die für ein Schicksal die gehabt haben. Aber es gibt so großartige Menschen, Familien, die sich um mich gekümmert haben, die mich eingeladen haben, die mich in diese Welt der Thanksgiving auch geführt haben. Das war ja für mich als Europäer noch ein bisschen fremd. Aber ich werde immer wieder ich bin eigentlich nie alleine im Hotelzimmer.
Wenn Sie sagen, urteile nicht über Menschen, das ist fast schon eine Brücke zu dem, was ich mal fragen wollte. Nämlich, Sie haben auch mal gesagt, Musik steht über politischen Differenzen. In Ihrem Orchester sitzen wahrscheinlich wie in jedem Orchester und wie in jeder Firma in den USA Republikaner und Demokraten zusammen. Wie hat sich die Stimmung verändert für Sie in diesem Arbeitsalltag, wenn man weiß, es geht womöglich ein Graben durch diesen Klangkörper, der ja eigentlich eine Einheit sein soll und vielleicht redet der Demokrat in den Bratschen nicht mehr mit dem Republikaner in den Trompeten oder umgekehrt? Ist das bemerkbar?
War nie ein Thema. Man spricht über Politik überhaupt nicht. Und das ist wunderbar. Und auch im Board gibt es Republikaner und Demokraten und sie arbeiten fantastisch zusammen. Also das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Natürlich weiß man, wer Demokrat ist, wer so und so denkt. Aber in dem Moment, wo wir auf der Bühne sitzen, wo wir Musik machen, ist diese Welt vergessen. Da gibt es diese Gräben überhaupt nicht. Und das ist das Schöne in Musik. Musik verbindet. Musik kann diese Welten zusammenbringen. Deswegen finde ich ja, das ist ja so etwas Großartiges und so etwas Unterstützenswertes, dass die Kultur, und damit meine ich jetzt nicht nur Musik, aber die Kultur im Gesamten, nie aus den Augen verloren gehen müssen. Ja, und dürfen. Denn Kultur verbindet. Kultur bringt Menschen zusammen, auch unterschiedlichen Denkweise. Und ich finde, das ist gerade bei Pittsburgh Sinfonieorchester so gut bemerkbar. Da geht es um ein Ziel, die bestmöglichste Qualität hervorzubringen in dem Moment. Wir können immer Fehler passieren, bitte. Wir sind alle Menschen, gell? Es kann auch Dinge schief gehen. Aber in dem Moment einfach das das Beste zu geben, nicht nur 90%, sondern 120. Und das verbindet.
Aber dass Kultur Menschen verbinden soll, habe ich momentan nicht das Gefühl, dass das ein Riesenansporn für die jetzige Bundesregierung in Washington ist. Also kommen da die Einschläge näher, weil sie merken, der Kultur geht es also auf ganz frontale Weise an die Wäsche in diesem Land, in dem ich arbeite. Gab es vielleicht die Überlegung zu sagen, also Leute, alles, was recht ist, aber ich muss hier auch nicht arbeiten, das wird mir jetzt alles zu unangenehm.
Nein, dieses Gefühl habe ich überhaupt nicht. Also ich meine, dass in Amerika ein anderes System ist als bei uns in Europa. Ja, wir werden ja die Kulturinstitutionen vom Staat erhalten. In Amerika sind es meistens die Sponsoren und die Donors, die sich um eine kulturelle Institution kümmern. Und da gibt es eine gewisse Unabhängigkeit auch, dass man eben nicht abhängig ist vom Staat. Man kriegt vom Staat auch Geld, aber so wenig, das könnte ein Orchester nie überleben. Also wir sind, die Sponsoren sind diejenigen, die ein Orchester tragen und die Donors, die sich hinter das Orchester stellen, egal ob Demokrat, ob Republicans. Wir lassen uns da nicht beeinflussen. Wir machen Musik und das weiß jeder. Das weiß jeder hier, egal wer der Präsident ist, egal wer jetzt am Hebel ist. Es gibt vielleicht Schwierigkeiten, wie man dann zum Geld kommt oder wie man dann vielleicht Dinge erfüllen muss. Das ist was anderes. Aber es ist ein Bewusstsein da, dass wir uns umgeben müssen mit Leuten, die sich um Kultur kümmern, die um den Wert der Kultur in der Gesellschaft Bescheid wissen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Macht es denn inzwischen regelrecht Spaß, dass Sie dann vielleicht mal einmal pro Saison bei der Firma Heinz anklingeln müssen, die in Pittsburgh ja die Ketchup-Dynastie ist, und Ihnen nochmal erklären müssen, dass Sie im nächsten Jahr gerne weiterspielen möchten und ob Sie nicht vielleicht den einen oder anderen Scheck ausstellen könnten?
Ja, also passiert immer wieder. Also wir sind da immer wieder dran an den Leuten und wir haben Gott sei Dank noch immer offene Herzen in Pittsburgh.
Ich habe gelesen, dass Sie für jeden Gastauftritt immer Ihre eigene Partitur dabei haben mit all Ihren Notizen und allem drum und dran. Also die wird wahrscheinlich dann immer wieder weiter gepflegt und dann gibt es sozusagen Jahresringe in der Partitur, wo Sie wissen, ich habe mal mit diesen und jenen Ideen angefangen und dann wächst sich das immer weiter aus. Was steht denn da drin, was jetzt nicht schon in einer druckfertig gekauften Partitur vorliegt? Also wie sehr müssen Sie eigentlich noch immer Ihrer Meinung nach nacharbeiten, bis so eine Partitur das hergibt, was Sie gerne haben?
Also man lebt eigentlich die Partitur wie mit einer Ehefrau. Und es gibt immer wieder neue Erfahrungen und neue Dinge, neue Erkenntnisse. Und das ist etwas, was mich selber eigentlich so erstaunt und fast erschüttert auch. Gell? Man lebt mit der Partitur, man weiß genau, wo was steht auf der Linie. Ich hatte einmal ein Erlebnis, habe ich meine Partitur vergessen und dann habe ich gebeten darum, ob ich nicht eine Partitur vom Archiv bekomme. Und die haben es mir dann gegeben. Blöderweise war da die Seite vertauscht. Ja, da war die linke Seite die rechte und die rechte die linke Seite. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie mich das irritiert hat. Also es ist, das ist genau wie meine Ehefrau plötzlich irrsinnig rote Haare hätte. Sie hat jetzt blonde Haare, schöne. Ich wäre natürlich so erstaunt darüber. Ne? Aber man lebt mit der Partitur, man schreibt alle Dinge ein, die einem Moment, in dem Moment auch vielleicht wichtig sind. Und ich meine Partitur, wenn Sie den mal sehen, das ist unglaublich. Da gibt es ja Seiten, wo ich sehr, sehr viel eintrage, wo ich mich dann erinnere. Aber man entwickelt sich auch. Es sind dann Dinge, wo ich mir denke, wie ist das möglich, dass ich das noch nicht gesehen habe? Und ich habe das dann gemerkt, dass auch Christoph von Tochnany oder Günter Wand auch bei einer normalen Haydn-Symphonie genau dasselbe empfunden hat. Haben es 40, 50 Jahre lang geübt, dirigiert und jetzt kommen sie da drauf, da ist doch etwas, was ich noch gar nicht gesehen habe. Ist das nicht schön? Ich finde das wunderbar. Übrigens, Partitur ist die eine Sache, aber das, was die Orchestermusiker haben vor sich, das ist vielleicht genauso wichtig. Und deswegen habe ich auch ein eigenes Material, meistens. Nicht von allen Stücken, das geht leider nicht. Aber den meisten Stücken habe ich ein eigenes Material, wo ich die Veränderungen einzeichne, wo ich die Bogenstriche einzeichne. Ist alles drinnen. Alles, was in meiner Partitur gefunden ist, ist in Material der Orchestermusik auch.
Sie kommen dann für Standardrepertoire mit dem ganzen Notenkoffer an und sagen, so Leute, hier ist das.
Ja, die schicke ich vorweg schon einen Monat vorher. Schicke ich schon hin, damit die Orchestermusiker das üben können. Einmal ist es mir leider passiert, dass eine Dvorak 9 in Japan verloren gegangen ist. Durch FedEx. Ja, das war ein Drama. Jetzt musste ich da mit dem Orchester, mit dem deren Orchester mal, ist auch sehr schön gewesen, ja. Aber ich musste ein ganz neues Material dann anfertigen. Aber im Grunde genommen, also das ist alles herrlich eingezeichnet und ganz klar formuliert. Denn es ist klar. Ich meine, wenn man sich das rein von der praktischen Seite vorstellt, man kommt mit seiner eigenen Vorstellung zum Orchester. Man denkt jahrelang drüber nach, wie soll diese Phrase gestaltet werden. Und jetzt hat das Orchester aber eine andere Dynamik drin oder ein anderes Bild. Dann brauchen sie wahrscheinlich 20 Proben. Nicht dafür. Und deswegen lasse ich die Orchestermusiker sind ja so gut, die können alle schon super gut sehen. Wenn die ein Pianissimo sehen, anstatt ein Mezzoforte, dann werden sie immer auch ein Pianissimo spielen. Hm.
Wissen sie
und
denn,
das ist für mich ganz wichtig.
Wissen Sie denn, wie groß Ihr Fundus ist? Wie viele Stücke haben Sie so griffbereit da, von denen Sie im Prinzip das komplette Aufführungsmaterial mal eben aus dem
Regal ziehen können? Ich habe eine ganze Wand voll zu Hause. Aha. Es ist wirklich, also alle Beethoven-Symphonien sind Mahler-Symphonie, sofern es auch geht. Bruckner, nicht alle Bruckner-Symphonien habe ich ja noch nicht alle dirigiert. Aber Mozart-Symphonien, Haydn-Symphonie, ganze Stapel voll. Also ist alles drin. Es ist viel Arbeit, muss ich Ihnen sagen. Also es zahlt sich aus und so kriegt man dann noch eine spezielle vielleicht Identität in dem Orchester oder in der Aufführung.
Also mal ein paar schnelle Fragen oder vielleicht einfache Fragen. Was ist eigentlich das Langweiligste an Ihrem Job?
Das Langweiligste sind eigentlich die Reisen, ehrlich gesagt. Also das Warten auf die Probe, das ist eigentlich langweilig, weil man will eigentlich immer schon am Puls sein und sofort in die Musik eintauchen. Das ist vielleicht für mich das Langweiligste. Das Intensivste ist für mich natürlich jetzt eine Partitur zu erarbeiten. Da braucht es sehr, sehr viel Geduld. Denn man hat, wenn man eine Partitur studiert, hat man sehr viele Ideen, Gedanken und die möchte man eigentlich schon in der nächsten Minute dem Orchester mitteilen. Mhm. Und wenn ich so eine Symphonie erarbeite, dann sind es oft Monate, die vergehen, ein halbes Jahr. Und diese Geduld aufzutreiben, dass man hier das Ganze eben für diese erste Probe vorbereitet haben muss, das ist für mich etwas, wo ich immer wieder mich selber ertappe, lerne, Geduld zu haben.
Weil Sie das Wort Probe erwähnt haben. Ich habe ein paar Mal bei Proben zugesehen von amerikanischen Orchestern und da kann man die Uhr danach stellen oder besser gesagt, die haben teilweise eine Uhr dabei. Fürs Orchester, um dann zu sehen, zack, 12 Uhr Feierabend, dann fällt allen alles aus der Hand. Der Gewerkschaftsvertreter lächelt fröhlich in den Raum rein und sagt, Feierabend. Ist das nicht fürchterlich nervig, wenn man mittendrin ist im Fluss, im Flow und dann sagt irgendeiner von hinten gewerkschaftsmäßig, tschüss, wir haben Schluss.
Ja, das war ich am Anfang überhaupt nicht gewohnt. Mich disziplinieren und ich musste das auch lernen, ehrlich gesagt. Dass man sehr, sehr konstruktiv und sehr genau und sehr klar Anweisungen gibt, damit man in der Zeit auch wirklich durchkommt. Mittlerweile bin ich daran gewohnt und ich lasse es gar nicht mehr zu, dass da der Verantwortliche auf die Bühne kommt und sagt, die Probe ist aus. Das ist mehr passiert. Aber ich als Europäer natürlich schon daran gewöhnen, dass hat mir persönlich auch geholfen, eine gewisse Disziplin zu erarbeiten. Mhm. An mir also konstruktiver und klarer mit einer klaren Vorstellung in die Probe gegangen ist. Mhm. Also dieses sich Berühmte entwickeln lassen, das ist nur bis zu einem Teil möglich. Mhm. Aber das wünschen sich die Orchester auch, gerade in Amerika. Die wollen einfach jemanden haben, der eine klare Vorstellung hat. Wo das alles detailliert, die wollen einfach wissen, wie es geht. Und das ist ja auch klar, wenn man 100 Musiker vor sich hat, gibt es eben 100 Meinungen. Die alle auf einen Nenner zu bringen, das ist eben die Arbeit des Dirigenten. Und je klarer und je einsichtiger das ist, desto bereitwilliger sind die Orchestermusiker, da mitzugehen. Mhm. Und das ist in Pittsburgh ganz besonders der Fall, finde ich. Also auch wenn sie vielleicht das nicht immer alles in ihrem Herzen so gedacht haben, dass vielleicht eine Phrase in eine andere Richtung gehen könnte. Ja? Aber das ist halt eine Vorgabe, die ein Dirigent machen muss. Und das ist für mich, war für mich eine ganz große Lehre in den ersten Jahren.
Gibt es einen Komponisten, mit dem Sie einfach nicht warm werden oder vielleicht auch nur ein bestimmtes Stück und das aber trotzdem immer wieder mal auf den Plan setzen müssen, womöglich auch, weil jemand aus der Firmenzentrale von Heinz anruft und sagt, der Chef hätte gerne Beethoven 5. in 3 Wochen oder so. Ist Ihnen das schon mal passiert oder gibt es ein Stück, wo Sie sagen, um Himmels Willen, ich kann es nicht?
Nein, programmmäßig habe ich überhaupt keinen, habe ich da keine Vorgaben bekommen. Das lasse ich auch nicht zu, dass mir jemand sagt, wir haben das so mal. Das liegt in der Hand des künstlerischen Teams und das wird nicht angetastet. Aber natürlich gibt es Komponisten, die auch Zeit brauchen. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe zum Beispiel immer gesagt, Sibelius, den ich sehr, sehr schätze, habe ich lange nicht angetastet. Jetzt habe ich vor 2 Jahren das erste Mal die 2. Symphonie gemacht und jetzt werde ich es auch aufnehmen. Das darf man vielleicht noch gar nicht sagen, aber ich werde ich habe mich das so hineingekniet, weil ich gesagt habe, ach, die finnische Welle, es gibt wunderbare finnische Dirigenten, die können das alles besser machen und so. Aber da habe ich mir gedacht, und jetzt beginne ich so langsam die Sibelius-Sprache zu verstehen. Und das in gewissermaßen war das am Anfang, obwohl ich von Anfang an in der Kindheit schon Bruckner gelernt habe, ja, also ich habe ja gesungen, auch diese herrlichen Motetten, ne? Aber dass ich jetzt alle Symphonien verstehe von Bruckner, weit davon entfernt gewesen vor einigen Jahren, ne? Und ich habe das immer gedacht, oh, Bruckner muss da in die er war sehr religiös, muss in die Kirche gehen oder war ein fantastischer Lehrer, Kontrapunktlehrer, also muss alles sehr theoretisch sein. Aber dass dieser Bruckner phänomenal viele Ideen aus der österreichischen Volksmusik genommen hat, das habe ich auch im Prozess, also die letzten 10, 15 Jahren auch lernen dürfen. Mhm. Und dann auch, das ist ja auch klar, der Mensch hat im Windhager Trio gespielt, Geige und Bratsche, nicht? Und hat diese österreichische Volksmusik, die damalige, in- und auswendig gekannt, dass da keinen Einfluss gegeben hat auf die Symphonien, das kann man niemand erzählen. Das gibt's auch.
Es gibt doch bestimmt ein Stück, was Sie einfach nicht ausstehen können. Also ich zum Beispiel, ich gebe das immer gerne zu, ich kann Karl Orff, Carmina Burana, ich kann das Stück nicht ausstehen. Ich muss es ja auch nicht dirigieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Ihnen nicht auch ein Stück vorhanden ist, wo Ihnen jedes Messer in der Tasche aufgeht und Sie sagen, nie im Leben.
Also, wie gesagt, ich habe mich noch nicht herangetastet an alle Symphonien. Also ich zum Beispiel die 7. Maler, die ich selber gespielt habe öfters, ja, die habe ich lange nicht verstanden. Jetzt beginne ich sie langsam zu verstehen. Ja, aber natürlich, ich habe von Vaughan Williams auch nicht alles verstanden. Dann noch die C-Symphonie dirigiert. Elgar habe ich auch nicht alles verstanden. Man muss sich damit beschäftigen und das ist meine.
Und aber verstehen ist ja noch eine Stufe neben, kann ich nicht ausstehen.
Ja, aber das gibt es bei mir nicht. Okay. Ausstehen bei mir nicht. Also ausstehen dafür, da habe ich zu viel Respekt vor den Komponisten, denn ich denke auch, sie wissen ganz genau, die haben ja auch ihre Arbeit da hineingelegt und wollten etwas dazu sagen. Und wollten, also, aber. Wie gesagt, man muss nicht alles dirigieren am Ende des Lebens.
Mhm. Das ist eine schöne Überleitung. Sie haben ja jetzt gerade in Salzburg die Ariadne dirigiert und ich habe die nicht gesehen, aber was ich gelesen habe, scheinen die musikalische Seite besser weggekommen zu sein als die szenische Seite von dieser Inszenierung. Wie geht man damit um? Sie haben ja nun eine gewisse Erfahrung in diesem Beruf, aber wie geht man trotzdem damit um, wenn es so einen Abend gibt, der gespaltene Meinungen hervorruft?
Na ja, gut. Also ich bin als Dirigent natürlich für die musikalische Seite zuständig und für das musikalische Ergebnis. Und ich habe natürlich sehr, sehr viel investiert in der Auswahl der Sänger. Habe ich ein Vorsingen nach dem anderen gehabt und war überall eingebunden in die Auswahl der Sänger. Und das war mir ganz wichtig, gerade für Ariadne. Das ist das Um und Auf, rein jetzt künstlerisch gesehen. Das ist das Um und Auf, dass die Sänger die Rolle perfekt verkörpern. Und ich kann mich noch erinnern, da gibt es eine Brighella zum Beispiel, ein hohes B. Wenn das einer nicht singen kann, und zwar leise singen kann, dann hat er keine Chance gehabt. Ja? Sie haben euch 5, 6, 7, 8 Sänger vorsingen lassen, bis ich den richtigen gefunden habe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr stolz darauf, dass wir diese Kommunikation und diese künstlerische Qualität erreichen durften. Elina Garanca hat ja kurzfristig absagen müssen, was für mich natürlich zunächst einmal auch etwas überraschend kam, aber dann doch nicht, denn sie ist Mezzosopranistin. Sie hat auch erkannt, dass das wahrscheinlich jetzt diese Partie für sie sehr, sehr anspruchsvoll ist als Sopranistin singen das ja normalerweise. Das rechne ich ihr hoch an, dass sie aus diesen Schritt einfach gemacht. Sie hat gemerkt, das wird Christine Nielsen da jetzt dann noch bekommen haben. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und auch hier habe ich verschiedene Vorsingen gehabt für die Ariane dann und ja, ich habe mich für Christine Nielsen entschieden, weil sie die richtige Partie hat. Aber man geht natürlich mit diesen Dingen um. Ich habe versucht, auch ein bisschen Einfluss zu nehmen an Positionen in der Regiearbeit. Aber das ganz große Konzept, das muss einfach der Regisseur dann machen manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf und hätte vielleicht gewisse Dinge auch anders gemacht. Also das ist eine
Okay.
Frage, aber ich konzentriere mich auf die Musik und ich versuche das so gut wie möglich zu machen und ich glaube, es ist doch rübergekommen, dass die Musik doch einzigartig sein kann.
Okay. Ich habe eine kleine Runde mit so Ja, Nein, Entweder-Oder-Fragen. Nämlich, ich fange mal an mit Piano oder Forte. Was ist Ihnen lieber?
Piano.
Bruckner oder Mahler?
Oh mein, momentan Bruckner.
Wien oder Pittsburgh?
Was
Yes.
das ist schwer. Also, ich meine, natürlich bin ich Pittsburgh zu Hause, also muss ich also Pittsburgh sagen. Ne?
Na gut. Bier oder Wein?
Wein.
Dirigent oder Bratscher?
Dirigent.
Oper oder Konzert?
Konzert.
Welche Superkraft hätten Sie gern?
Welche was?
Superkraft.
Das verstehe ich, ist Superkraft.
Ja, Superkraft. Fliegen, durch Wände gehen, rückwärts zählen können. Keine Ahnung.
Ja, fliegen wäre schön.
Okay.
Einfach.
Was war Ihr erstes oder was haben Sie mit Ihrem ersten professionellen Honorar gemacht? Wissen Sie das noch? Als Dirigent. Haben Sie sich was gegönnt und gesagt?
Ich habe die Schulden abgezahlt.
Hat's gereicht?
Nein.
Nach wie vielen Konzerten war das durch mit den Schulden?
Das ist ein unaufhörliches Problem.
Was ist Ihr Lieblingsinstrument und der Dirigierstab gilt nicht?
Wahrscheinlich vielleicht dann Cello ist. Mag ich schon sehr gern, ja.
Okay.
Cello ist.
Soweit ich weiß, ist Ihr Bruder Rainer Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern. Sie haben mal gesagt, er war der bessere Geiger von Ihnen beiden. Stimmt das?
Ja. Definitiv. Der spielt übrigens auch bei der Ariadne auch mit.
Okay, ja. Wie ist denn das, wenn der Bruder mit im Orchester sitzt?
Ja, also wie eine Familie.
Kann man machen. Ja,
wir machen unsere Scherze.
Okay. Was soll mal von Ihnen in der großen europäischen Musikgeschichte übrig bleiben? Welcher Klang, welche Aufnahme, welches Konzert, welche Idee? Oder juckt Sie das alles nicht? Für was soll man Sie, womit soll man sich an Sie erinnern?
Ja, das, was überbleibt, das liegt nicht in meiner Hand. Aber so Gott will, sollen vielleicht die Menschen später dann vielleicht sagen dürfen, oh, diese Aufnahme mit Bruckner oder mit Mahler, das ist etwas Zeitloses.
Ich gehe nochmal wieder zurück, dann schließt sich der Kreis. Ihr Vater hat damals alles gewissermaßen auf eine Karte gesetzt. Die Kinder, die Musik, nach Wien gegangen. Sind Sie froh, dass er das alles getan hat?
Ohne diesen Schritt wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Absolut. Also allein, dass er die alle Kinder ein Instrument hat lernen lassen, das war ganz üblich, da konnte man gar nicht entkommen. Also alle 9 Kinder haben ein Instrument gespielt und ich habe einfach die Geige in die Hand bekommen. Spiel jetzt. Ja? Mhm. Und dann hat er hat nach dem Tod, und das ist etwas ganz Eigenartiges, ich denke da sehr oft darüber nach, meine Mutter ist ja ein paar Wochen nach der Geburt meiner jüngsten Schwester, des 9. Kindes, gestorben. Mhm. Und mein Vater hatte früher schon einmal den Wunsch, mit der Familie nach Wien zu ziehen, um die besten Lehrer für seine Kinder zu bekommen. Die waren einmal in Wien und eben nicht damals in diesem kleinen Ort. Und er hat nach dem Tod, meine Mutter wollte das nicht unbedingt, denn sie wollte in der Heimat bleiben, sie war so verwurzelt. Dann ist die Mutter gestorben und 5 Jahre später ist er mit ihnen nach Wien gezogen. Also das und auch, er hatte kein Geld. Gell? Wir hatten die älteren Schwestern sind arbeiten gegangen, haben das Geld alle abgeliefert an die Familie. Und das muss ich sagen, das ist etwas für mich, je älter ich werde, umso dankbarer bin ich dafür, dass der Vater den Schritt kam, aber auch, dass meine Schwestern arbeiten gegangen sind und das Geld abgeliefert haben und um das einfach zu ermöglichen, dass wir die besten Lehrer bekommen. Und da, es ist für mich immer so ein, wie soll ich sagen, ein, wenn man das zusammenfasst, dann immer so eine Erkenntnis, was ein Mensch bewirken kann, dass dein Leben eine völlig andere Richtung nimmt. Ist mir auch passiert.
Ja. Also alles in allem kann man sagen, dass man sich Manfred Honeck als einen glücklichen Menschen vorstellen muss oder darf.
Also man darf sich sicher das vorstellen mit allen Dingen, die wir Menschen einfach haben. Auch wir haben unsere Sternstunden, wir haben unsere Schwachstellen. Und das dürfen wir auch akzeptieren und wir dürfen daran arbeiten. Aber wir dürfen Hoffnung haben und diese Friede in meinem Herzen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Frieden haben darf.
Schön. Wir sind durch soweit. Dann bleibt mir jetzt nur noch abzuwarten, bis Sie demnächst hier aufschlagen mit den beiden Konzerten mit Pittsburgh Anfang September am 1. und am 2. Interessante Programme und mal gucken, wie es wird. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal und wünsche Ihnen noch viel Spaß, gute Tage da unten in der Nähe von Salzburg und gute Anreise hierher und auch für den Rest von Ihrem Laden. Die werden dann ja wahrscheinlich aus einer anderen Richtung kommen und dann sehen wir uns womöglich im Konzert. Tausend Dank und schönen Tag.
Ihnen auch alles Liebe. Machen Sie es gut. Freue mich.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.